Tonfall, der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute:
Unterdrückt und doch umworben. Handwerk und Privatbetriebe in der SED-Diktatur.
Gerade einmal 6 Tage ließ man Familie Scharnbeck Zeit für eine Entscheidung, die letztlich keine war. Hans und Hannelore Scharnbeck waren 1972 zum Rat der Stadt in Rathenow gerufen worden. Sie sollten ihr Brillenfertigungsgeschäft dem Staat überlassen. Andernfalls würden sie kein Material mehr erhalten und ihre Angestellten verlieren. Den Scharnbecks, die ihren seit 1895 bestehenden Familienbetrieb auch unter DDR-Bedingungen erfolgreich weitergeführt hatten, blieb daraufhin keine Wahl. Sie mussten der Enteignung sowie dem Zwangsverkauf zu einem lächerlich niedrigen Preis zustimmen. Geschäftsinhaber Hans Scharnbeck wurde im Anschluss zum Heizer degradiert und durfte nur noch wenige Firmenräume betreten. Dieser Verlust war traumatisch, sowohl in familiärer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
So wie den Scharnbecks erging es vor 50 Jahren unzähligen Inhabern von Privatbetrieben in der DDR, nachdem die SED 1972 die Verstaatlichung von tausenden privat und halbstaatlich geführten Betrieben beschlossen hatte. Nicht umsonst spricht man daher von einer Zäsur, die als einer der Sargnägel der DDR-Mangelwirtschaft gilt. Zugleich kursiert aber auch die Vorstellung von DDR-Handwerkern als Angehörige einer besonderen Schicht mit eigenem Traditionsbewusstsein, speziellen Ressourcen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten gerade am Ende der DDR. Das Handwerk wurde dann auch zu einem wichtigen Motor für die ökonomische Transformation Ostdeutschlands in den 1990er Jahren. Wie weit diese Ereignisse, Bilder und Erinnerungen zusammenpassen und welche historische Entwicklung ostdeutscher Handwerksbetriebe erst in der SED-Diktatur und dann im Umbruch 1989-90 durchlaufen haben, darüber möchte ich heute mit Professor Thomas Scharschmidt sprechen. Er arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und leitet dort ein Projekt über die Geschichte des ostdeutschen Handwerks zwischen 1980 und 2000. Mein Name ist Peter Ulrich Weiß. Professor Scharschmidt, kommunistische Führer schmückten sich ja gern mit ihren erlernten Handwerksberufen. DDR-Staatschef Walter Ulbricht war Tischler, Erich Honecker Dachdecker, Präsident Wilhelm Pieck Zimmermann. Trotzdem hatten es Handwerker, insbesondere private Handwerksbetriebe, schwer im Sozialismus. Warum war das so?
Für die Politiker, die Sie gerade genannt haben, war es ja wichtig zu betonen, dass sie Mitglieder der Arbeiterklasse waren. Und in diesem Sinne spielte das Handwerk eine Rolle. Entscheidend war aber eben ihr Verständnis als Arbeiter. Und für die politische Linie war ganz klar, dass dort eigentlich Privatwirtschaft keine Zukunft haben sollte, sondern die Tendenz lief ganz klar auf eine zentral geleitete Planwirtschaft mit volkseigenen Betrieben. Und von daher war völlig klar, dass private Handwerksbetriebe, wenn geduldet wurden, aber nur weil die entsprechenden Politiker eine Herkunft aus dem Handwerk hatten, war das nie irgendwie ein Schutz für private Handwerksbetriebe.
Bevor wir näher die Ära Honecker uns anschauen, lassen Sie uns doch einen Blick nochmal auf die Zeit davor werfen, also die 1950er und 60er Jahre. Wie war die Handwerkspolitik damals? Welchen Platz hatten private Handwerksbetriebe im DDR-Wirtschaftsgefüge und wie erging es den Handwerkern in dieser Zeit?
Also ich möchte fast noch einen Schritt zurück machen bis in die 40er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer starken Renaissance des Handwerks, weil eben der Bedarf an Handwerksleistungen sehr groß war im Wiederaufbau und entsprechend auch private Handwerksbetriebe, die ja vor 1945 auch schon existiert hatten, dann eigentlich, ja, man kann fast sagen, eine Blütezeit erlebten, allerdings schon ein bisschen überschattet von dem, was eigentlich die gesamte DDR-Zeit begleitet, den Materialmangel, dem aber sehr oft Privatbetriebe sehr kreativ begegneten, sehr oft auch, indem sie Maschinen aus der Vorkriegszeit nutzten, aufarbeiteten und damit dann weiterarbeiteten. Es gab allerdings schon sehr früh, auch schon zur Zeit der sowjetischen Militäradministration, die Tendenz, das Handwerk auch stark in die beginnende Planwirtschaft zu integrieren und die Freiräume, die Privatbetriebe hatten, dann auch wieder einzuschränken. Ein erster Versuch war die Einrichtung der Einkaufs- und Liefergenossenschaften 1946, die auf einen Befehl der SMAD zurückgeht. Das war noch keine Vergenossenschaftlichung, die Privatinitiative einschränkte, sondern eher als Hilfe für die Handwerker gedacht, aber letztendlich dann doch als Brücke zu einer Vergenossenschaftlichung des Handwerks. Schon bereits vor Gründung der DDR gab es von der Deutschen Wirtschaftskommission den Entscheidungen, wie die Privatbetriebe aussehen könnten, zumindest in dieser Übergangsphase. Und ein ganz wichtiger Punkt war die Beschränkung der Mitarbeiterzahl auf 10 Mitarbeiter in einem privaten Handwerksbetrieb. Das war für viele Betriebe kein Problem, weil sie sowieso nicht größer waren und ihre Entwicklungsmöglichkeiten auch eingeschränkt waren. Für Betriebe bei der industriellen Fertigung und im Bau schon. Die waren wesentlich größer. Was größer war, wurde dann schon der Industrie zugeschlagen, sodass also hier eine Unterscheidung zwischen Handwerk und Industrie getroffen wurde.
Ab 1950 überzog die SED die Privatwirtschaft und deren Betriebe mit zahlreichen Reglementierungen und Vorschriften. Diese wurden von staatlichen Prüfern strengstens überwacht und betrafen Steuerrecht und Rechnungswesen ebenso wie den Zahlungsverkehr und Außenhandelsbeziehungen. Weltkriegsschäden, Mangelwirtschaft und deutsche Teilung machten ihre strikte Einhaltung aber kaum möglich, sodass viele Firmen schließen mussten und in den Westen gingen. Zu diesem Schritt trugen auch Schauprozesse gegen Privatunternehmer bei, die wegen angeblicher Misswirtschaft und Spionage zu Haftstrafen oder sogar zum Tode verurteilt wurden. Diese als kalte Sozialisierung bezeichnete Politik richtete sich zwar vor allem gegen große Familienunternehmen und private Industriebetriebe, sie wirkte sich aber auch auf kleinere Handwerksbetriebe aus und schädigte die ohnehin schwachen Wirtschaftsstrukturen im Osten.
Das Privathandwerk stärker zu steuern, zu kontrollieren, in die Planwirtschaft einzubeziehen, kam dann über die Versuche einer Vergenossenschaftlichung. Produktionsgenossenschaften des Handwerks entstanden dann seit Anfang der 50er Jahre und vor allen Dingen mit der zweiten Parteikonferenz 1952 wurde angestrebt, nicht nur im agrarischen Bereich, sondern auch im Handwerk, Genossenschaften zum Standard zu machen. Wie wir wissen, scheiterten die Versuche des forcierten Aufbaus des Sozialismus 1953, wurden mit dem neuen Kurs zurückgenommen. Aber wir haben dann in den Verlauf der 50er Jahre, dann ab 1956, nach dem 20. Parteitag in der Sowjetunion, nach den Aufständen in Polen und Ungarn 1956 und Ulbrichts Bestreben, wieder auf den Kurs zum Sozialismus zurückzukehren, dann insbesondere mit dem 5. Parteitag 1958, den Versuch, die Privatbetriebe doch immer stärker in die Genossenschaften zu drängen. An sich hatte das private Handwerk noch in den 50er Jahren relativ großen Freiraum durch relativ niedrige Steuersätze. Das änderte sich dann in den späten 50er Jahren, insbesondere dadurch, dass den Genossenschaften des Handwerks sehr niedrige Steuersätze zuerkannt wurden, während das private Handwerk da immer mehr in die Defensive geriet. Und das führte gerade in dieser Phase dazu, ab 1955, 56 ist immer mehr Handwerksbetriebe aufgegeben haben, die Handwerksmeister in sich entweder Produktionsgenossenschaften des Handwerks angeschlossen haben, ganz aufgegeben haben oder in den Westen geflüchtet sind.
Erstaunlicherweise gab es aber auch Gewerke, die jenseits aller politischen Wendungen quasi 40 Jahre lang unangetastet blieben.
Was bereits vor dem Mauerbau relativ klar war, mit einem sehr pragmatischen Ansatz, dass Handwerksbetriebe, die für die Versorgung der Bevölkerung unentbehrlich waren, nicht groß angetastet werden sollen. Schon im Juni 1961 hat sich Ulbricht ganz klar geäußert in einer Rede, da ging es sowohl um Gaststätten, aber auch um Fleischer und Bäcker, dass man mit dem Stuss aufhören sollte, diese in die HO zu treiben, weil man sie da nur zu bringen würde, ihre Produktion ganz einzustellen oder schlimmstenfalls in den Westen zu gehen, sondern dass es viel wichtiger sei, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und da keine Unruhe zu stiften. Und wenn man sich dann weiterverfolgt, also bis zum Ende der DDR hin, sind eigentlich Fleischer und Bäcker die Handwerke, die eigentlich nie groß angetastet werden.
Können Sie uns vielleicht noch mal ein paar Zahlen nennen, ungefähr wie viele Handwerksbetriebe gab es denn, wie viele Handwerker haben dort gearbeitet und wie hoch war denn so ungefähr der wirtschaftliche Anteil am Bruttosozialprodukt?
Wir gehen davon aus, dass es am Anfang der DDR 307.000 oder 308.000 Handwerksbetriebe mit über 1 Million Beschäftigten gab. Dann haben wir einen sehr starken Rückgang zu verzeichnen, vor allen Dingen in den 50er Jahren mit der Flucht in den Westen. Dieser Rückgang setzt sich aber fort. Wir haben zum Ende der DDR 1988 82.234 Privatbetriebe und 2.719 Produktionsgenossenschaften des Handwerks mit gut 500.000 Mitarbeiter. Das sind also wesentlich weniger als vorher, aber es ist immer noch ein relativ starker Sektor. Und vor allen Dingen, wenn man auf die Privatbetriebe schaut, ist es eigentlich der letzte private Sektor in der DDR-Planwirtschaft und Volkswirtschaft.
Bildeten Handwerker so etwas wie ein eigenes soziales Milieu? Und wenn ja, was war typisch oder besonders?
Man kann es aus zwei Perspektiven betrachten. Aus der Perspektive der Staatsführung bildeten sie ganz sicher ein eigenes Milieu und ein ziemlich bedenkliches letztendlich. Man brauchte sie, betrachtete sie aber mit großer Skepsis. Im Zuge der neuen Handwerkspolitik ab den späten 70er Jahren wurde immer wieder betont, wie stark die Handwerker traditionell schon immer Bündnispartner der Arbeiterklasse gewesen wären. Das wurde dann bis zu Karl Marx zurückverfolgt, bis zu Lenin und Karl Marx. Bei Karl Marx hat es noch den besonderen Kniff, dass für ihn ja die Entfremdung eine große Rolle spielte, die nun bei den Handwerkern gerade nicht gegeben war. Von daher hatte Marx eher eine positive Sicht der Handwerker. Das wurde jetzt wieder hervorgekramt, um diese Einheit von Arbeiterklasse und Handwerk zu betonen, oder zumindest die Handwerker als Bündnispartner. Gleichzeitig war aber große Sorge, dass er als Private einfach nicht verstand, wozu der Sozialismus gut sei. Wir haben eine Quelle aus der Bezirksverwaltung Erfurt des MFS von 1981 noch, also als von anderer Seite betont wurde, wie großartig die Handwerker als Bündnispartner der Arbeiterklasse funktionieren, in der nur Skepsis da ist und ein ganz gehässiger Blick auf Handwerksmeister im Bezirk Erfurt, die einfach den Sozialismus nicht verstehen wollen, trotzdem riesige Vermögen anhäufen, Autos haben, Häuser haben, Orgien feiern und so gar nicht in den Sozialismus passen wollen. Also es sind diese beiden Bilder von außen. In der breiteren Gesellschaft der DDR ist das Bild der Handwerker eher so, dass sie ja vielleicht keine geschlossene Gruppe sind, aber doch zu den Privilegierten der DDR gehören, weil sie eben über größere Einkommen verfügen, über Leistung verfügen, die andere nicht bieten können, auf die man auch angewiesen ist. Da kommt ein bisschen Sozialneid rein. Und dann die Perspektive der Handwerker selber, die betonen, dass sie Teil der lokalen Gesellschaft sind, meistens betonen, dass sie sich eigentlich nicht abgegrenzt haben vom Rest der Gesellschaft, auch gerade aus Sorge, dass es zu Sozialneid kommen könnte, das so gar nicht betont haben. Dass es in der Praxis manchmal sicher anders gewesen ist, will ich hier gar nicht bestreiten. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich keinen Beleg dafür gefunden, dass Handwerker gesagt haben, wir verkehren nur mit anderen Handwerkern.
Wie wurden denn die Handwerker in der DDR bzw. die Handwerksbetriebe politisch vertreten?
Also es gab in dem Sinne keine politischen Vertretungen, dass es in Interessen vertreten werden konnten. Es gab die Blockparteien, die von der Idee her auch für Privatbetriebe zuständig sein sollten, insbesondere die LDP, die NDP, in gewisser Weise auch die CDUD. Dann gab es die Handwerkskammern. Aber man kann das sowohl für die Handwerkskammern als auch für die Blockparteien sagen, die waren natürlich komplett politisch eingebunden. Die Handwerkskammern hatten kaum Freiräume. Also sie konnten zwar Bedenken äußern gegen die politischen Beschlüsse im Laufe der 50er Jahre, waren aber letztendlich so eingebunden, dass dort wenig Freiraum bestand. Und ähnlich ist es mit den Blockparteien, die zwar ihren Unmut manchmal äußern konnten, oder der Unmut kam auch bei ihnen an. Das macht ja die doppelte Bewegung dieser Transmissionsriemen deutlich. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch wieder keinen Einfluss und waren von Seiten der SED eigentlich gedacht, die politischen Beschlüsse nach unten durchzusetzen.
Damit komme ich zur Verstaatlichungs- bzw. Enteignungswelle von 1972, die auf einen Beschluss der SED-Führung vom Februar zurückging und die aufgrund ihrer fatalen Folgen in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Heute wissen wir, rund 11.800 Unternehmen wurden verstaatlicht. Davon 6.700 Betriebe mit staatlicher Beteiligung, 3.400 private Industrie- und Baubetriebe sowie 1.700 Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Professor Scharschmidt, warum hat die SED-Führung diesen Beschluss gefasst? Was bezweckte sie damit?
Wenn man nochmal zurückschaut auf die Wirtschaftsreform der 60er Jahre, gab es ja immer eine ganz starke Fraktion im Zentralkomitee und im Politbüro, die diese Lockerungsversuche, die Ulbricht anstrebte, die letztendlich ja oft auch in den Anfängen stecken blieben, weil sie in das System nicht einzufügen waren, sehr skeptisch beurteilten. Es hat ja daraufhin dann nochmal Modifikationen Mitte der 60er Jahre gegeben, das ökonomische System des Sozialismus als Nachfolger des NÖS, in dem aber auch viele der Reformansätze erhalten blieben. Aber auch da gab es ganz starke Vorbehalte und einer derjenigen, die ja aus politischen Gründen und weniger aus ökonomischen dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstanden, war Erich Honecker. Und nachdem er Ulbricht beerbt hatte 1971, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die letzten Reformansätze abgeräumt wurden. Von daher war es jetzt nicht weiter verwunderlich, dass Honecker da ansetzte und zu einer Verstaatlichung der letzten Reste des privaten Sektors ansetzte, wobei das auch nicht ganz zutrifft. Denn letztendlich bezog sich die Verstaatlichung 1972 ja auf die halbstaatlichen Betriebe, die es seit den späten 50er Jahren gab, auf die großen Produktionsgenossenschaften des Handwerkes, insbesondere wenn sie sich nicht um Dienstleistungen und Reparaturen kümmerten, was sie nur zum geringeren Teil taten. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass da aus Perspektive der SED eine völlig falsche Tendenz einsetzte, dass die Arbeiter aus den volkseigenen Betrieben in die PGH abwanderten. Und sie betrafen größere Privatbetriebe im Industrie- und Baugewerbe. Und letztendlich traf es eigentlich gar nicht direkt die kleinen Privathandwerker mit ihren nicht mehr als 10 Mitarbeitern, da hat es auch vorher noch mal weitere Beschränkungen gegeben. Und die waren aber indirekt betroffen, dadurch, dass eigentlich jetzt die PGH und was da noch an Betrieben übrig geblieben war von den Privatbetrieben, sofern sie Handwerkbetrieben, ganz stark festgelegt wurden auf den Dienstleistungs- und Reparaturbetrieb. Vor dem Hintergrund, dass wir es ja mit einer Mangelwirtschaft zu tun haben, in der hochwertige Konsumgüter immer in viel zu geringer Zahl zur Verfügung standen, sodass also ein enormer Reparaturbedarf da war, der immer weiter anwuchs und irgendwie gedeckt werden musste. Und es war der verzweifelte Versuch, das Handwerk auf diese Schiene festzulegen. Und das betraf dann natürlich auch die privaten Handwerksbetriebe, die immer stärker in diese Richtung gedrängt wurden, auch durch eine stärkere Einbindung in die Planwirtschaft, durch alle möglichen Beschränkungen, Steuererhöhungen, sodass also viele Privathandwerker, auch wenn sie jetzt nicht von der Verstaatlichung im engeren Sinne betroffen waren, das Gefühl hatten, sie haben eigentlich gar keine Zukunft in der DDR. Mit dem Effekt, das Ziel, den Dienstleistungs- und Reparatursektor zu stärken, völlig konterkariert wurde durch das, was man da anrichtete und letztendlich immer mehr, weniger Leistungen in diesem Bereich zur Verfügung standen.
Gab es über diesen Beschluss vom Februar 1972 eigentlich auch Meinungsverschiedenheiten innerhalb der SED-Führung oder unter führenden Wirtschaftspolitikern?
Das gab es ganz sicher, aber es ist immer die Frage, wie das in der DDR diskutiert wurde. Ich kann mich da auch nur auf die ganz frühen Forschungen von Monika Kaiser beziehen, Knockout für den Mittelstand. Natürlich hat es dort Proteste und Kritik gegeben, auch in den Blockparteien. Aber auch hier war es so, dass ganz klar war, dass von oben die politische Linie durchgestellt wurde und diese Bedenken, die irgendwie geäußert wurden, völlig beiseite gedrängt wurden, keine Rolle spielten und letztendlich auch die Blockparteien wieder dafür dienten, die Beschlüsse von oben nach unten durchzusetzen und nicht eigene Interessen zu artikulieren. Im Rückblick ist natürlich völlig klar, dass das ein kapitaler Fehler war. Es war, glaube ich, Gerhard Schürer, der dann nach 1990 gesagt hat, es sei einer der schlimmsten Beschlüsse gewesen, die in der DDR jemals gefasst worden wären, weil man sich damit eigentlich nur selbst geschadet hätte.
Erzwungene Enteignung durch verordnete Verstaatlichung. Diese Erfahrung belastete viele Betroffene sehr. Auch die Familie Scharnbeck aus Rathenow mit ihrem Optikbetrieb. Sohn Stefan Scharnbeck formulierte es 50 Jahre später so: Die Wut über die Ereignisse von 1972 haben wir nie ausgesprochen. Mein Vater wurde später zwar wieder als Betriebsleiter angestellt, durfte aber nichts entscheiden. Meine Mutter hielt es nicht aus, weiter im Betrieb zu arbeiten. Innerhalb weniger Jahre war das Geschäft heruntergewirtschaftet. Herr Scharschmidt, die Scharnbecks waren kein Einzelfall. Welche wirtschaftlichen Folgen hatte der Beschluss für die vielen betroffenen Handwerksbetriebe?
Von der Idee her sollten die Betriebe, wenn sie verstaatlicht waren, effektiver arbeiten als vorher. Letztendlich war das aber eine sehr ideologische Entscheidung, denn es ging darum zu vermeiden, dass in den Privatbetrieben, genau wie in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die Löhne und die Gewinne so stark stiegen, dass es zu einer Schieflage mit den volkseigenen Betrieben gab. Also es ging vor allen Dingen ja auch um die Beseitigung des Privatkapitals und der privaten Produktionsmittel. In der Praxis ist es so, dass die ehemaligen oder viele ehemalige Betriebs- oder Chefs dieser Unternehmen dann Betriebsleiter in den volkseigenen Betrieben wurden, die 1972 verstaatlicht worden waren, mit dem Ziel eigentlich, die Produktion in dieser Form aufrechtzuerhalten, damit auch die Bevölkerung weiter zu versorgen und gleichzeitig den volkseigenen Sektor auszubauen. Das funktionierte aber nur teilweise und war eben durch die stärkere Einbindung in die Planwirtschaft eher behindert. Ein Beispiel dafür ist die Brillenfertigung im Betrieb von Scharmbeck in Rathenow, die verstaatlicht wurde, mit dem Ziel eigentlich auch in Zukunft die Exporterlöse, die die Firma erwirtschaftet hatte, dann auch der DDR-Volkswirtschaft zugutekommen zu lassen. Aber gleichzeitig wurde dieses Auslandsgeschäft natürlich auch behindert durch die zunehmenden Planvorgaben, sodass eigentlich man sich mit den Zielen, die sich die Partei gegeben hatte, eigentlich gegenseitig blockierte.
Mitte der 70er Jahre sah sich das SED-Regime plötzlich gezwungen, das Handwerk wieder aufzuwerten und zu fördern. Zu groß war der Mangel geworden, zu ineffektiv die volkseigenen Betriebe mit ihrer seriellen Massenproduktion. Das Problem? Parteichef Honecker sah sein Hauptziel, nämlich die schnelle Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards, massiv gefährdet. Daher steuerte er um. Abhilfe sollten die privaten und genossenschaftlichen Handwerksbetriebe schaffen, indem sie die gewaltigen Lücken im Reparatur- und Dienstleistungssektor füllten. Dazu fassten Politbüro und Ministerrat 1976 einen geheimen Beschluss, der unter anderem vorsah, dem Handwerk mehr Lehrlinge zuzuweisen, Kredit- und Steuererleichterungen einzuführen sowie die Gründung neuer Betriebe zu fördern. Diese vor der DDR-Öffentlichkeit verborgen gehaltene Wende in der Handwerkspolitik war gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, dass es ohne privates Wirtschaften nicht ging und dass die Verstaatlichungswelle von 1972 ein Riesenfehler war. Doch schon bald zeigte sich, dass es allen Verbesserungen zum Trotz weder möglich war, die zuvor zerschlagenen Strukturen vollends wiederherzustellen, noch die Dauerschwächen der Planwirtschaft auszugleichen.
Es war ja die Idee, den Niedergang des Handwerkes aufzuhalten, um eben die notwendigen Leistungen zu erbringen. Wenn man sich aber die Anzahl der Gewerbebetriebe anschaut, bis zum Ende der DDR, nimmt die weiter ab. Das Problem war, dass schon so viele Strukturen zerschlagen worden waren, das Handwerk ziemlich überaltert war, es sehr viele Kleinbetriebe gab, für die es dann keine Nachfolger gab und auch diese starken Bemühungen nur punktuell griffen. Wenn man sich es im Einzelnen anschaut und auf einzelne Betriebe schaut, ist es so, dass es große Erleichterungen gegeben hat, was die Übernahme durch Familienangehörige angeht, mit einem erstaunlichen Pragmatismus, dass also auch, wenn die Meisterprüfung noch nicht abgeschlossen war oder der Betriebsnachfolger seinen Wehrdienst in der NVA noch nicht geleistet hatte, trotzdem Möglichkeiten geschaffen wurden, dass er den Betrieb übernahm. Von daher gab es Wirkungen, aber eben im gesamtstaatlichen Rahmen nicht. Allerdings, wenn man sich dann anschaut, wie die Umsätze aussahen bei den Betrieben, steigen die in den 80er Jahren, sodass man sagen kann, ja, also die Leistung wird auch erbracht, allerdings nie in dem ausreichenden Maße.
Statt also anzusteigen, sank die Zahl der Handwerksbetriebe nach 1976 weiterhin, auch wenn DDR-Medien dies kaschierten, indem sie nicht die Gesamtzahl der Handwerksbetriebe nannten, sondern nur die Zahl der Gewerbeneugenehmigungen, die bis 1984 bei 3.000 lagen. Da Neugenehmigungen aber auch bei Betriebsübernahmen ausgestellt werden mussten, war die tatsächliche Zahl von Neugründungen deutlich niedriger. 1985 erklärte der Chefjustiziar der Potsdamer Handwerkskammer dann auch, dass insbesondere in Schwerpunktberufen und in seltenen Handwerksberufen die von oben gesteuerte Ausgabe von Gewerbegenehmigungen überhaupt keine Wirkung habe. Außerdem fehlten Lehrlinge, besonders in Berufen mit schlechten Arbeitszeiten und schwerer Körperbelastung. Das betraf vor allem das Backhandwerk,
wo zusätzlich Meister für die Ausbildung fehlten. Unter den 1600 Handwerks-Azubis im Bezirk Potsdam 1988 befanden sich gerade einmal 80 Bäcker. Die Folge der Gesamtentwicklung war, dass nicht nur die Versorgungslücken wuchsen, sondern auch einzelne Gewerke, wie beispielsweise die Schuhmacher, auszusterben drohten. Hinzu kam, dass konstant Fachkräfte die DDR durch Flucht oder Ausreise verließen. So vermeldete die Handwerkskammer Potsdam, dass allein im September 1989 sechs Handwerksmeister in den Westen gegangen waren. Die Handwerker, die blieben und weitermachten, die profitierten allerdings mitunter von den Engpässen.
Bis zum Ende der DDR ist es eigentlich ein Running Gag, wie man sich um Handwerksleistungen bemüht und Handwerker dann freundlich erklären, dass man also nur bei entsprechenden Zusatzleistungen und Entgegenkommen überhaupt zur Stelle ist und was tut. Und das eröffnet dann für das Handwerk enorme Möglichkeiten, zumindest in manchen Gewerken. Wir haben es, wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit den Schuhmachern und dem Baugewerbe, die Schuhmacher sind ein aussterbendes Gewerbe, da nutzen alle Bemühungen der SED nichts. Und wenn man sich das Baugewerbe anschaut, wo ein enormer Bedarf da ist, dann boomt das geradezu.
Wie weit wurde in der DDR-Öffentlichkeit über den Mangel an Handwerksleistungen, den Bedarf und die politischen Vorgaben diskutiert?
Ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Kinofilm Anton der Zauberer, der 1978 in die Kinos kam, eine Komödie von Günter Reisch mit Ulrich Theine in der Hauptrolle. Als Anton der Zauberer, ein Handwerker, der mit klarem kapitalistischem Geschäftssinn und viel handwerklichem Geschick sich in der Planwirtschaft behauptet, zunächst als Privater sich ein kleines Vermögen zusammenzaubert, das dann allerdings seine Geliebte gerade zu dieser Zeit in der Schweiz durchbringt und der selber wieder in Schwierigkeiten gerät, aber sich ständig aus diesen Schwierigkeiten wieder herausarbeitet. Er wird dann wegen seiner finanziellen Machenschaften in Haft genommen, aber selbst dort legt er die Hände nicht in den Schoß, sondern erweist sich als Aktivist und strukturiert in kürzester Zeit die Häftlingsarbeit so um, dass er dann als Aktivist aus dem Gefängnis entlassen wird. Seine Spezialität ist die Reparatur von Autos und Traktoren und er geht dann zwar in ein volkseigenes Traktorenwerk, aber ist auch dort wieder extrem kreativ. Durch Tauschen und Improvisieren, sogar im Rahmen des RGW, rennt er gegen die Mangelwirtschaft an und wird ein bisschen geläutert, aber nur ein bisschen. Und zum Schluss trinkt er sich zu Tode. Und das Ganze beginnt und endet dieser ganze Film mit seiner Trauerfeier, bei der zum Schluss der Fabrikdirektor, der die ganze Zeit über mit Anton wunderbar herumgekungelt hat, das Ganze mit den Worten schließt, er war einer von uns. Das wird auch noch als Lied intoniert, kam aber nicht bei allen Genossen gut an in dieser Zeit, die das Gefühl hatten, dass also dieser merkwürdige Säufer, Hurenbock und Schieber so gar nichts eigentlich mit den Genossen zu tun hat. Und trotzdem kam der Film, die Kinos war ein Publikumserfolg, kam ins Fernsehen, ist später sogar mal im Westen gezeigt worden, da habe ich es selber nicht wahrgenommen. Aber Konrad Wolf war ganz begeistert von dieser Geschichte, weil sie so viel über dieses Land der DDR aussagt. Also es ist schon ein öffentliches Thema gewesen, das findet man immer wieder. Man braucht nur in den Eulenspiegel zu gucken. Immer wieder stößt man auf Karikaturen über Handwerker, die erklären, sie würden vielleicht am Feierabend kommen, aber nicht als normale Dienstleistung. Und irgendwo gibt es eine schöne Zusammenfassung von verschiedenen Satiren und Karikaturen aus dem Eulenspiegel. Und dort heißt es in einer Zusammenfassung 1988, das Handwerk habe den Feudalismus und sogar den Kapitalismus überlebt. Es wird erst recht im Kommunismus nicht tot zu kriegen sein.
Die 80er Jahre in der DDR gelten als Jahrzehnt starker wirtschaftlicher Anstrengungen auf der einen Seite und nie abreißender Versorgungslücken und Materialdefizite auf der anderen. Wie sind die privaten Handwerker damit umgegangen, dass es an so vielem fehlte?
Wenn man sich das im Rückblick anschaut und Handwerkerinnen und Handwerker interviewt, haben sie das als besondere Herausforderung empfunden und als ihre besondere Leistung in dieser Mangelwirtschaft mit den Mängeln umzugehen und damit kreativ zu wirtschaften. Wir haben das Problem, das hatte ich vorhin schon angesprochen, seit den späten 40er Jahren, dass es immer an Material und an maschineller Ausstattung mangelt. Aber gerade Handwerker, weil sie eben doch Freiräume hatten und ihnen diese Freiräume auch gelassen wurden, dann seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre, haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, doch irgendwie über die normalen Materialzuteilungen hinaus an Material zu kommen, was anderen vielleicht nicht zur Verfügung steht und damit Leistungen erbringen zu können, die im engeren Rahmen der Planwirtschaft gar nicht vorgesehen waren. Das schloss einen regen Tauschhandel ein, den wir auch in anderen Bereichen der DDR-Gesellschaft kennen, aber in dem Handwerker irgendwie besonders prädestiniert waren für ihre spezielle Produktion, für ihre speziellen Leistungen, Waren einzutauschen, größere Materiallager anzulegen, um auch kontinuierlich wirtschaften zu können, teilweise auch zu improvisieren und zu eigenen Lösungen zu kommen. Wenn eben Schaltkästen nicht da waren und nicht lieferbar waren, dann wurden die Schaltkästen halt selber gebaut, wie viele andere Teile auch. Das war nun ein Proprium des Handwerks, das zu können und damit letztendlich Mängel auch auszugleichen. Es gibt eine ganz besondere Gruppe, das sind, die bezeichnen wir mal als die christlichen Handwerker, die ins Handwerk gekommen sind, nicht über Familien, Traditionen, Familienbetriebe wie viele andere Handwerker, sondern die nicht zum Abitur zugelassen worden sind und dann, tja, ich will nicht sagen aus Verlegenheit, aber aus der Suche nach Alternativen im Handwerk gelandet sind, die schon durch ihre kirchliche Bindung und ihre Erziehung schon eine andere Prägung haben und dann sehr stark auch in kirchlichen Kreisen verkehrt haben, wenn sie Handwerksbetriebe aufgemacht haben. Das heißt nicht, dass sie sich abgeschlossen haben, aber schon immer sehr stark diese Kirchenbindung betonen, wobei auch dann so eine Wechselwirkung da ist, dass oft eben auch Aufträge aus dem kirchlichen Rahmen an diese Handwerker aus diesem Milieu vergeben worden sind. Aber von einer Abschließung der Handwerker als Stand kann man auf keinen Fall sprechen.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen. Lässt sich denn im Rückblick auch in bestimmten Handwerkerkreisen so eine gewisse Distanz zum System beobachten oder gar eine Ablehnung der SED-Vorherrschaft?
Also das findet man relativ oft in Interviews, dass betont wird, dass man politisch indifferent war oder jedenfalls den eigenen Betrieb auch als Nische betrachtet hat. Gerade bei der Frage, wie man Mitarbeiter bindet, spielt das oft eine Rolle, dass gesagt wird, dass Gesellen in den Betrieben geblieben sind, weil sie das Gefühl hatten, dass sie da eine gewisse Geborgenheit hatten, eine gewisse Distanz zum System, wo man auch offen über Probleme reden konnte. Ich würde die Handwerker keinesfalls als oppositionelles Milieu wahrnehmen, eher als politisch distanziert. Es sind wenige, die sagen, wir mussten jetzt gerade zum Beispiel am 1. Mai demonstrieren, dass auch das Handwerk präsent ist, sondern die eher auf politische Distanz gehalten haben, ohne sich selbst als oppositionell wahrzunehmen. Das war eher das Bewusstsein, dass man als Privathandwerker was Besonderes schafft und besondere Möglichkeiten hat und das ausfüllt und jetzt nicht der Wunsch oder die Idee, damit könnte der Sozialismus irgendwie bedroht werden.
Wenn Sie jetzt nochmal auf 40 Jahre DDR und 40 Jahre SED-Herrschaft zurückschauen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Trug das private Handwerk zur Erosion der sozialistischen Planwirtschaft bei oder war seine Existenz in gewisser Weise auch eher eine Stütze?
Also wenn man Interviews mit Handwerkern über die 70er und 80er Jahre führt, hat man manchmal den Eindruck, Planwirtschaft gibt es gar nicht mehr. Ja, da wird organisiert, gemacht, mit Kunden verhandelt, Netzwerke aufgebaut und produziert, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das sorgt in manchen Bereichen dafür, dass eben das Material an anderer Stelle zweckentfremdet wird und auch sicher der Planwirtschaft entzogen wird. Daran geht der Sozialismus vielleicht auch nicht zugrunde. Eher muss man das, denke ich, in das Gesamtbild einordnen der 80er Jahre, dass von Seiten der SED in ganz vielen, auch im kulturellen Bereich, Konzessionen gemacht werden, um das ganze System irgendwie am Laufen zu halten. Das ist ganz klar im Handwerk zu sehen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und da kann man schon davon sprechen, dass also die Deutungshoheit der SED erodiert, auch diese langfristige Perspektive vielleicht auf das sozialistische System, im Kommunismus dann irgendwie immer noch beibehalten wird, aber vieles dort nicht mehr hineinpasst und Freiräume entstehen, die gerade im Handwerk sehr kreativ genutzt werden, allerdings jetzt eben nicht dahingehend, dass man sagen kann, daran geht der Sozialismus zugrunde. Das war, wenn es um die Machtfrage ging, da war ja die SED dann doch sehr sensibel.
1989, dann die Zäsur. Revolutionen von unten und von oben beendeten die Herrschaft der kommunistischen Parteien in Osteuropa und der DDR. Alte Gesetze, Strukturen und Institutionen wurden abgeschafft, freiheitlich-demokratische Grundordnungen eingeführt. Die ostdeutschen Ereignisse wurden dabei besonders vom friedlichen Verlauf, dem Mauerfall und der deutschen Einheit geprägt. Welche Rolle spielten Handwerker im Umbruch von 1989-90? Was waren ihre Wünsche und ihre Forderungen?
Wenn man sich das in Interviews anschaut, ist es eher so, dass viele Handwerker stark verunsichert waren durch den politischen Umbruch. Denn sie hatten sich, oder sehr viele hatten sich in der Situation der DDR, der späten DDR, eingerichtet. Gerade weil sie gebraucht wurden. Weil sie eigentlich auch hofiert wurden. Und sowohl von der Politik als auch von den Kunden ging es ihnen ziemlich gut. Sie hatten keine Konkurrenz. Sie haben stark miteinander kooperiert. Sie haben gutes Geld verdient. Sie hatten geregelte Arbeitszeiten, konnten Urlaub nehmen. Sie konnten ja auch ganz beträchtliche Vermögen anhäufen. Viele von ihnen hatten Privatbesitz, weil eben privates Eigentum für sie auch sehr wichtig war, was zu DDR-Zeit nicht immer von Vorteil war, aber sich im Nachhinein dann als sehr vorteilhaft herausstellen sollte. Also von daher ging es vielen Handwerkern aus vielen Gewerben ziemlich gut. Zunächst mal, viele sahen eine sehr große Verunsicherung. Und es kam dann so langsam, dass viele das auch als Chance begriffen haben. Aber das hat eine ganze Weile gedauert. Und viele hatten große Probleme, sich umzustellen auf ein System, in dem es Konkurrenz gab, in dem sie sich selber dann orientieren mussten. Und das läuft dann sehr schnell auseinander, dass viele eben diese Möglichkeiten genutzt haben, was zum Beispiel das Material angeht. Gleichzeitig waren sie damit konfrontiert, dass sie auf große Materiallager angehäuft hatten, die sie nun wirklich nicht mehr brauchten. Es war auch nicht mehr sinnvoll, durch die gesamte Republik zu reisen und mit Westkaffee-Paketen irgendwie Material einzuhandeln. Und viele Qualifikationen, die man vorher erworben hatte, waren dann auch nicht mehr gefragt, insbesondere im Reparaturgewerbe, in einer Wegwerfgesellschaft. Es gibt Bereiche, gerade im Kfz-Gewerbe, wo eben Teile geliefert werden konnten, die dann eben nicht mehr mühselig improvisiert oder zusammengesucht werden mussten. Da haben wir dann sehr oft den Weg, dass die Kfz-Mechaniker in den Gebrauchtwarenhandel eingestiegen sind. In vielen Bereichen hängt es davon ab, ob es gute Beratung gegeben hat durch Fachinstitutionen. Die kann gut gewesen sein, die kann aber auch schlecht gewesen sein. Teilweise sind auch Berater gekommen, die vom Osten wenig Ahnung hatten und bei denen sich dann auch die Osthandwerker oft nicht richtig ernst genommen fühlten. Es ist alles möglich gewesen. Und letztendlich muss man aber sagen, dass ein Großteil der privaten Handwerker sich ganz gut behaupten konnten, weil sie schon irgendwie eine Erfahrung hatten, sich selbst zu organisieren, natürlich unter ganz anderen ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen. Und was ihnen in vielen Fällen geholfen hat, war der Aufbau lokaler Kundennetzwerke. Viele betonen auch nochmal, dass gerade diese Phase der Verunsicherung 1990, 91 gleichzeitig auch wieder große Chancen geboten hat, weil vieles noch nicht so verregelt war und man an manchen Stellen, gerade mit diesem Improvisationstalent, was man als eigenes Proprium betrachtete, dann auch gerade punkten konnte.
Mit der friedlichen Revolution fielen die Restriktionen weg und es eröffneten sich viele Chancen. Bereits im März 1991 war die Handwerkskammer Potsdam für etwa 10.000 Betriebe zuständig, was eine Verdopplung gegenüber 1989 bedeutete und zugleich besondere Wirtschaftskraft verhieß. Wie entwickelte sich denn das ostdeutsche Handwerkswesen nach der Wiedervereinigung?
Das Interessante ist, wir haben einen enormen Aufschwung des Handwerks in den frühen 90er Jahren. Das hängt natürlich auch mit der Konjunktur, mit den großen Bedarfen zusammen. Es ergibt sich aber aus unterschiedlichen Faktoren. Es gibt nicht nur einen Weg des Handwerks in die Marktwirtschaft. Wir haben die Privatbetriebe, von denen viele überlebt haben und dann im Rahmen der Marktwirtschaft Privatbetriebe gewesen sind. Wir haben allerdings auch Privatbetriebe, die es nicht geschafft haben, die auch zu DDR-Zeiten nur überlebt haben, weil es keine Konkurrenz für sie gab oder die Meister waren zu alt und haben dann später aufgegeben. Es gibt aber eben auch noch parallel dazu Wege ins Handwerk, zum Beispiel für die Industriemeister, die in volkseigenen Betrieben Meister waren, aber keine Berechtigung hatten, in Privatbetrieben Meister zu sein, die dafür einen eigenen Meisterbrief hätten machen müssen. Denen wurde jetzt die Möglichkeit eröffnet, auch Privatbetriebe zu eröffnen. Das ging sogar so weit, dass die Anbieter handwerksähnlicher Leistungen, die eigentlich nicht von der Handwerksordnung gedeckt waren, denen auch der Weg ins Handwerk zu handwerkseigenen privaten Handwerksbetrieben geebnet wurde, um gerade die Privatinitiative und damit die wirtschaftliche Dynamik in den frühen 90er Jahren zu befördern. Und es gibt die Umwandlung von Produktionsgenossenschaften des Handwerks in GmbHs meistens, manchmal auch in eingetragene Genossenschaften, wobei dieser Weg nur relativ wenige gefolgt sind. Und was es in PGHs auch gibt, ist als Modus der Transformation, dass einzelne Genossenschaftsmitglieder sich die Anteile haben auszahlen lassen, Privatbetriebe aufgemacht haben und dann eben auch jetzt zum Privathandwerk gehören. Unternehmen gibt es halt die rückübertragenen 1972 verstaatlichten Betriebe, die eben auch im Handwerk tätig sind und oft in Verbund mit Handwerksbetrieben, die vorher schon als Privatbetriebe überlebt hatten. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Augenoptiker Scharnbeck in Potsdam, der als Privater 1988 einen Laden aufgemacht hat, Stefan Scharnbeck, und dann nach 1990, nachdem die Modrow-Regierung eben die Rückübertragung der verstaatlichen Betriebe ermöglicht hat, den elterlichen Betrieb in Rathenow, der Brillen fertigte, übernommen hat. Und sodass also da letztendlich diese Privathandwerker und die reprivatisierten Betriebe zusammenkommen.
Können Sie noch mal ein paar Handwerkszweige sagen, die einen besonderen Aufschwung erlebten, eine besondere Konjunktur?
Also ganz sicher gilt das für das Kfz-Gewerbe. Da ist es so, dass auch dort ein enormer Bedarf in den späten 80er Jahren schon da war an Handwerksleistung, auch wenn der DDR ja viel selbst repariert wurde und der Wartburg und der Trabant vielleicht dazu einluden, war der Bedarf enorm. Und davon profitierte das Kfz-Gewerbe. Einige dieser Betriebe hatten schon in den späten 80er Jahren versucht auszubauen und hatten dann eine sehr gute Grundlage nach 1990. Aber da gibt es eine ganz starke Entwicklung, wo es das gerade zu einem Boom gegeben hat. Ganz sicher gibt es den auch im Baugewerbe. Und dann haben wir auch untersucht, Augenoptiker, auf die ich gerade schon hingewiesen habe, für die eine gewisse Kontinuität zunächst mal da ist, weil noch am Anfang eine Abrechnung war, wie zu DDR-Zeiten über die Krankenkassen. Das hat sich ja heute ein bisschen verschoben, weil die Krankenkassen da immer weniger Leistung übernehmen. Aber da haben sich viele sehr stark entwickelt. Wir haben einen anderen Bereich, das sind Druckereien. Und auch von denen haben sich viele nach 1990 dann konsolidiert, haben die Möglichkeiten ergriffen, die ihnen die Marktwirtschaft bot, sodass also da eine starke Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen ist. Während andere Bereiche, ich hatte schon auf die Schuhmacher hingewiesen, auch nach 1990 die Kurve nicht bekommen haben und wir finden sie eigentlich dann nur noch bei den orthopädischen Schuhmachern wieder und alle, die versucht haben, sich irgendwie als individuelle Schuhmacher niederzulassen, hatten, glaube ich, wenig Freude.
Bereits mit der Einführung der D-Mark im Rahmen der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion im Juli 1990 war für Teile des DDR-Handwerks quasi über Nacht die Geschäftsgrundlage verschwunden. Ostdeutsche kauften nun fast nur noch Westprodukte und ließen kaum noch Reparaturen durchführen. Schneider, Keramiker oder Drechsler verloren schlagartig ihre Kunden. Allein in der ersten Jahreshälfte 1990 mussten 500 Betriebe des Potsdamer Kammerbezirks aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Für alle war neu, dass von nun ab neben anderen Rechtsgrundlagen und Steuervorschriften vor allem Konkurrenz und Wettbewerb den Alltag bestimmten. Brandenburger Handwerker sahen sich zudem den über 15.000 Westberliner Handwerksbetrieben gegenüber, die im Umland ebenfalls um Aufträge kämpften. Selbst die Beziehungen der ostdeutschen Handwerker untereinander wandelten sich. Aus Kollegen wurden Konkurrenten. Das wirft zum Abschluss auch die Frage auf, ob und was sich in den Institutionen und Interessenvertretungen tat.
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn die Handwerkskammern gab es bis 1990 und sie gab es auch danach. Wenn man sich das Personal anschaut, gibt es manchmal erstaunliche personelle Kontinuitäten. Das ist aber von Handwerkskammer zu Handwerkskammer auch unterschiedlich, wie kritisch das diskutiert worden ist. Natürlich war die Frage ganz zentral, denn die Handwerkskammern hatten ganz andere Funktionen nach 1990. Dann waren sie Vertretungen des Handwerks. Vor 1990 waren sie Transmissionsriemen des Systems, gedacht eigentlich, die Handwerker auf Linie zu bringen. Wenn man sich das aus der Perspektive der Handwerker wiederum anschaut, ist es oft so, die sagen, vor 1990 waren uns die egal, die Handwerkskammern, und nach 1990 sind sie es eigentlich immer noch und wir konnten auch ganz gut ohne Handwerkskammern. Das ist die Aussage, die Berufsgruppen bzw. die Innungen nach 1990, die sind uns viel näher und viel wichtiger. Das sehen die Handwerkskammern anders. Für die ist ganz wichtig auch, was sie angeboten haben an Beratungsleistungen, auch in der Transformation. Die Perspektive ist da sehr unterschiedlich und weicht sehr stark voneinander ab. Es sei denn, die betroffenen Handwerker sind selbst Teil der Handwerkskammern. Wir haben ein ganz klassisches Beispiel mit Klaus Windeck, der schon vorher in verschiedenen Funktionen in den 80er Jahren tätig war und dann Handwerkskammerpräsident in Brandenburg geworden ist als erster 1990. Da kann man natürlich davon sprechen, dass er vorher schon irgendwie im Handwerk tätig war und in den Handwerksorganisationen. Das ist aber von Handwerkskammer zu Handwerkskammer sehr unterschiedlich. Was man sagen kann, ist, dass die Mitglieder der Handwerkskammern und ihre Leiter und die Geschäftsführer oft ihre Erfahrungen der DDR gemacht haben, was sie ja sehr unterscheidet von vielen anderen Institutionen und von daher natürlich auch stärker in die lokale Gesellschaft eingebunden sind und vielleicht manches auch von daher anders bewertet haben. Aber diese personellen Kontinuitäten, die gibt es auf jeden Fall. Die sind problematisch. Sie sind in manchen Handwerkskammern offen diskutiert worden, in anderen weniger.
Damit sind wir ans Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank, Professor Scharschmidt, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse Ihres Forschungsprojektes und wünschen Ihnen dafür viel Erfolg. Wer sich für mehr interessiert, dem empfehle ich den Beitrag von Ronny Grundig über die ostdeutsche Handwerksgeschichte in unserem neuen Sammelband »Umstrittene Umbrüche – Das Ende der SED-Diktatur und die Transformationszeit in Brandenburg«, zu bestellen bei Metropolverlag Berlin oder bei der LAKD. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal.